Herzlich willkommen zu Kontrafunk 1820, unserem aktuellen Abendmagazin. Haben Sie schon gehört? Timmy könnte noch 3 bis 5 Tage nach seiner vermeintlichen Rettung gelebt haben. Sie wissen schon, Timmy, das wochenlang vor der mecklenburgischen Ostseeinsel Pöhl gestrandete und nach einem teils absurden Hin und Her Richtung Nordsee verbrachte Buckelwal-Weibchen, wie man nun nach der Obduktion des Kadavers weiß. Heute gab der in Timmy-Angelegenheiten nimmermüder Schweriner Umwelt- und Landwirtschaftsminister Till Backhaus von der SPD die Ergebnisse des an Timmy befestigten Senders bekannt. Völlig entkräftet, aber von einer privaten Initiative abgeschleppt und ins offene Meer entlassen, scheint das Tier noch 215 Kilometer weit geschwommen zu sein. Vielleicht finden in dieser Nachricht wenigstens all diejenigen Trost und vor allem moralische Absolution, die es richtig fanden oder sogar gefordert haben, den todkranken Wal nicht in Ruhe auf der Pöhler Sandbank sterben zu lassen, sondern ihn letztlich zu Tode zu retten. Wie auch immer. Vertiefen wollen wir in der kommenden Stunde diese Themen. Mehr als 1 Million Euro öffentliche Fördergelder und dennoch Pleite. Über die Gründe für das Insolvenzverfahren gegen den Verein Integrationsarbeit Kronsberg in Hannover und für die strafrechtlichen Ermittlungen gegen die langjährige SPD-Ratsfrau, Vereinsgründerin und Geschäftsführerin Hülya Iri spreche ich mit dem Chef des AfD-Kreisverbandes Hannover-Stadt, Jörn König. ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler, der der rechten FPÖ nahesteht, bezeichnet sie als ekelhafte Inszenierung, die österreichischen Grünen als einen Weckruf an die Politik. Die Wahl des neuen Generaldirektors für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Österreichs, ein Kommentarthema auch für meinen Kollegen Florian Machel. Was das erstaunliche Timing der Informationspolitik von Staatsanwaltschaft und Polizei zu tatverdächtigen ausländischen Buntmetalldieben und der tödlichen Explosion eines Mehrfamilienhauses im sächsischen Görlitz zu tun haben könnten mit dem Ausgang der Oberbürgermeister-Stichwahl vor knapp 2 Wochen, das bespreche ich mit dem unterlegenen Herausforderer Sebastian Wippel, Polizeioberkommissar und AfD-Stadtrat in Görlitz. Schließlich erledigt Oliver Brendel wie jeden Freitag den Abwasch der Woche mit einer Prise schwarzen Humors. Am Mikrofon Silke Hasselmann, noch einmal herzlich willkommen. Sie hören 1820, das Abendjournal im Kontrafunk. Auf den ersten Blick schien er ein Verein zu sein wie zigtausende in Deutschland, Satzungszweck Integrationsarbeit, als gemeinnützig anerkannt und damit steuerbefreit. Doch trotz ungefähr 1,2 Millionen Euro an Fördergeldern meldete die Gründerin und Geschäftsführerin Hülya Iri aus Hannover im Frühjahr Insolvenz an für ihren Verein namens Integrationsarbeit Kronsberg. Damit nicht genug. Vor und erst recht nach Bekanntwerden des kürzlich eröffneten Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Hannover gingen bei der Staatsanwaltschaft Hannover mehrere Strafanzeigen gegen Hülya Iri ein. Verdacht auf Untreue und Subventionsbetrug steht im Raum. Der Fall schlägt im rot-grün regierten Niedersachsen hohe Wellen, denn die einstige SPD-Ratsfrau Iri scheint kommunal und landespolitisch bestens vernetzt gewesen zu sein. Darüber spreche ich jetzt mit Jörn König. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr König, Sie gehören im Bundestag zur AfD-Landesgruppe Niedersachsen und Sie stehen seit 11 Jahren dem AfD-Kreisverband Hannover-Stadt vor. Deshalb reden wir miteinander. Seit wann kennen Sie den Verein Integrationsarbeit Kronsberg und was war offiziell dessen Zweck?
Ja, also ich kenne den Verein ehrlich gesagt erst seit Sommer 25. Da kam ein Bürger zu uns und sagte, mit dem Verein stimmt was nicht. Der Verein hat die Aufgabe, Migranten in den Arbeitsmarkt zu bringen. aber er tut dafür nichts. Dazu war auch ein Nebenzweck sogar Schwimmkurse für migrantische Kinder, aber auch da kam man an den Verein nicht ran. Also es war unheimlich schwierig, überhaupt in Kontakt zu kommen mit dem Verein.
Wenn wir uns mal den Aufbau dieses Vereins, seine Mitarbeiterstruktur und das Einwerben von öffentlichen Geldern anschauen, welche Rolle hat Hülya Iri dabei gespielt?
Heute muss man noch sagen, mutmaßlich die zentrale Rolle. Sie hat ganz einfach den Verein gegründet. Ihr Sohn ist dabei. Noch andere Familienmitglieder sind dabei. Der Verein besteht genau aus 7 Mitgliedern, die Mindestanzahl von Mitgliedern aus dem Verein halt bestehen muss. Und der Verein, ich sag mal ganz offen, der ist wahrscheinlich nur gegründet worden, um halt öffentliche Förderung zu erlangen und damit dann private Projekte zu verfolgen.
Wie gut waren denn Hülya Iri und womöglich auch ihr Sohn, ihre Tochter, die ebenfalls Geschäftsführerin ist, wie gut waren und sind die denn parteipolitisch und dann auch kommunalpolitisch vernetzt?
Also von Sohn und Tochter kann ich nicht sagen. Ich weiß aber, dass Frau Iri selber eine sehr eloquente Kommunalpolitikerin ist. Sie ist jetzt seit 5 Jahren im Stadtrat und sie ist da auch reingekommen mit einer guten innerparteilichen Aktion. Sie ist halt von einem Unterbezirk innerhalb Hannovers in einen anderen Unterbezirk bei der SPD-Parteiorganisation gewechselt und hat 55 Leute mitgenommen und die haben die dann auch gewählt. Und deshalb hat sie den aussichtsreichen Listenposten bekommen, dass sie dann in den Stadtrat kommt. Und als sie im Stadtrat war, ist sie auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende der doch recht großen SPD-Fraktion im Stadtrat geworden. Und die Vernetzung ist exzellent. Sie hat natürlich dann sehr eng zusammengearbeitet mit dem, naja, wir sagen es manchmal ein bisschen scherzhaft, mit dem Clan Kleve-Politze, also der Mann ist Landtagsabgeordneter der SPD, die Frau ist auch seit Ewigkeiten schon im Stadtrat und im Bezirksrat Rickling in Hannover unterwegs. Sie hat sehr enge, gute Beziehungen gehabt mit Doris Schröder-Köpf und auch mit ihrem damaligen Partner, mit Boris Pistorius, der ja heute Verteidigungsminister ist. Also es ging zumindest so weit, was ich weiß, dass zum Beispiel Frau Schröder-Köpf und Herr Pistorius auch mal auf Geburtstagsfeiern in der Familie ja als Gast dabei waren.
Nun ist sowas ja erst recht nicht verboten, aber es muss ja auch nicht anstößig sein. Es sind Parteifreunde, alles in Ordnung soweit. Aber Doris Schröder-Köpf, Ex-Gattin von Bundeskanzler Schröder, langjährige Landtagsabgeordnete in Niedersachsen und Migrationsbeauftragte des Landes. An welcher Stelle, sagen Sie, der Kontakt ist so eng, dass er möglicherweise zulässige Grenzen überschreitet oder dass das Ganze zumindest ein Geschmäckle hat, wenn wir auf das Einwerben öffentlicher Gelder für diesen Verein schauen und darauf, dass der Verein jetzt plötzlich als insolvent gemeldet wird und andererseits die Staatsanwaltschaft sich das Finanzgebaren und Geschäftsgebaren genauer anschauen will. An welcher Stelle würden Sie sagen, da lohnt es sich auch genauer hinzuschauen?
Ja, es sind 2 Sachen. Auf der einen Seite gab es immer mal wieder Empfehlungsschreiben von Frau Schröder-Köpf, die sozusagen die Integrität oder die, dass das Geld gut verwendet würde, wenn denn Fördergeld bewilligt würde für diesen Verein. Also da gab es wirklich gute Unterstützung von Frau Schröder-Köpf diesbezüglich. Das zweite ist aber, da wir ja nun inzwischen wissen, dass so gut wie kein Geld in die wirkliche Vereinsarbeit geflossen ist, wäre es mal interessant, sich zu gucken, also es wird gemutmaßt, ich kann jetzt aber da ehrlich gesagt auch keine Quellen sagen, es wird gemutmaßt, dass mit dem Geld Immobilien in der Türkei halt gekauft wurden.
Das Amtsgericht Hannover, ich hatte es angedeutet, hat jetzt ein Insolvenzverfahren eröffnet und eine der ersten Geschichten, die der Insolvenzverwalter gemacht hat, ist, wir gucken mal auf die Kontobewegungen des Vereins und laut verschiedenen Medienberichten hat man keine belegbaren Geschäftstätigkeiten des Vereins festgestellt. Also es gibt keine Rechnung offenkundig und so weiter. Wohl auch deshalb hat das Amtsgericht bereits, ich zitiere mal, klare Hinweise auf Haftungsansprüche der Gläubiger gegen den Integrationsverein bejaht. Und zu denen zählt ja ausgerechnet auch das rot-grün regierte Land Niedersachsen. Da las ich, das allein fordert rund 400.000 Euro zurück. Nun dachte ich mir, da müsste doch auch die Opposition, wie zum Beispiel die AfD, anerkennen, dass die SPD-geführte Staatskanzlei diesen pikanten Fall nicht unter den Teppich kehren will. Oder wie sehen Sie das?
Also da muss man sagen, dass die SPD das unter den Teppich kehren wollte. Das muss man ganz offen so sagen, weil als wir davon Kenntnis hatten oder als die Bitte an mich herangetragen wurde, im Sommer 25 doch mal eine kleine Anfrage zu machen, wie viel Geld der Verein bekommen hat, da gab es schon mehrere Versuche im Jahr davor, im Jahre 24 mit der SPD oder an die SPD doch mal zu klären, was mit diesem Verein ist, was da los ist. Und dort doch mal bitte Aufklärung zu betreiben. Und da ist überhaupt nicht drauf eingegangen worden, sondern da ist abgewiegelt worden. Also der SPD lag der ganze Fall schon 2 Jahre vor. Und jetzt, wenn ich sag mal sozusagen, naja, der Kot am Dampfen ist, dann zu sagen, wir machen jetzt große Aufklärung, ist dann ein bisschen spät.
Wobei man sicherlich sagen muss, das Land als Eingläubiger, die Stadt Hannover, die auch Geld gegeben hat, der Bund, der Fördermittel ausgereicht hat an diesen Verein, sie alle sind, denke ich mal, auch verpflichtet, Ansprüche geltend zu machen, falls es solche Ansprüche geben sollte und der Verdacht im Raum steht, dass deren Fördermittel nicht rechtmäßig und zweckgemäß verwendet worden sind. Also man könnte sicherlich auch sagen, ihnen bleibt nichts anderes übrig, als diese Forderung aufzumachen, oder?
Ja, denen bleibt nichts anderes übrig. Amtspflicht, ich weiß jetzt nicht genau den genauen Ausdruck, das wäre halt ihre Pflicht. Eigentlich kam mit der Anfrage dann die ganze Sache dann doch ins Laufen und gab dann diese Anzeigen. Und ich muss jetzt aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich eigentlich nur der Bitte eines Bürgers nachgekommen bin, doch da, ich sag mal, im Rahmen meiner Möglichkeiten halt zur Aufklärung beizutragen. Das war dann am Ende, ist halt rumgekommen, dass dort 1,4 Millionen insgesamt geflossen sind. Und den Rest muss man jetzt aber auch mal ein bisschen Vertrauen in die Ermittlungsbehörden haben. Das BAMF hat ja auch Anzeige erstattet. Also so gesehen, das muss jetzt aufgeklärt werden. Und dann, wenn es eben halt strafbares Verhalten gegeben haben sollte, dann muss auch ein Urteil gefällt werden. Und dann muss Frau Iri oder wer auch immer denn verurteilt werden.
Herr König, nach Ihrer Einschätzung, also Sie sitzen im Bundestag, sind auch lange kommunalpolitisch unterwegs gewesen. Was würden Sie sagen, handelt es sich nach Ihrer Meinung um einen womöglich kriminellen Einzelfall oder findet sich solches Verhalten in der Welt der Nichtregierungsorganisationen und Vereine, vor allem auch mit Migrationsbezug, häufiger? Ist das ein systemisches Problem?
Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Also dieser Fall ist schon sehr dreist, das muss man sagen. Also wenn das jetzt sich bewahrheiten sollte, dass jemand, ich sag mal, Fördergeld nimmt und sich direkt für sich Immobilien kauft oder für Sohn und Tochter, dann ist das außergewöhnlich dreist. Ich glaube aber, dass es ein systemisches Problem ist, ist in dem Sinne, dass irgendwelche Orchideenprojekte oder irgendwelche Sachen, die Bedürfnisse einzelner Leute, die halt gute Beziehungen haben, in dem Falle war es zu einer Landtagsabgeordnete, zu einflussreichen Politikern, die dann irgendwelche Vereine aufmachen, Fördergeld kriegen und das dann für Sachen im Grunde zweckentfremden, Steuergeld zweckentfremden, für ihre persönlichen und privaten Hobbys, könnte man fast sagen, die fast immer sind, den Konservativen und der AfD halt irgendwie zu schaden.
Herr König, ich würde Sie noch mal zum Schluss gern als Bundestagsabgeordneten ansprechen. Nach welchen Kriterien entscheiden die Abgeordneten, die ja sozusagen das letzte Wort in Sachen Haushaltsaufstellung haben? Nach welchen Kriterien entscheiden Sie Abgeordnete, welche jetzt speziell mal Integrationsvereine wie viel Geld aus Bundesfördertöpfen enthalten? Und wird die zweckgebundene Verwendung Ihrer Meinung nach ausreichend kontrolliert?
Also die Abgeordneten der jeweiligen Regierungskoalition, die das entscheiden, die kriegen mehr oder weniger von aus der Fläche schon vorbereitete Listen. Sie müssen sich vorstellen, so ein Haushalt hat über 8000 Einzeltitel mit so und so vielen Projekten. Da guckt keiner drüber, außer es ist sein Lieblingsprojekt, halt, der sorgt dafür, dass es mit dabei ist. Mehr nicht. Wie kommt man auf diese Liste? Eben halt durch Empfehlungsschreiben und andere Sachen, durch gute Beziehungen eben mit einflussreichen Politikern, wie zum Beispiel Frau Schröder-Köpf damals war. Wahrscheinlich spielt auch der Adis Achmetowitsch, der SPD-Vorsitzende in Hannover, eine Rolle, der auch mein Kollege hier im Bundestag ist. So kommt man da auf diese Liste und dann wird das mehr oder weniger durchgewunken. Und jetzt zur Frage der Kontrolle dieser zweckgebundenen Ausgaben. Also das zeigt ja an dem Beispiel hier, an dem Integrationsarbeit Kronsberg, dass natürlich das nicht kontrolliert wird und auch nicht kontrolliert werden kann, schon aufgrund des Umfanges. Das wird auf Treu und Glauben den Leuten in die Hand gedrückt und die können damit mehr oder weniger machen, was sie wollen. Sie sehen ja, dass das jetzt in dem Falle Jahre gedauert hat. Und nur weil eben halt Bürger wirklich mal Leistung nachgefragt haben an einem Verein, der angeblich ja Leistung bringen sollte, ist es dann halt hochgekommen. Aber auch erst Jahre später und selbst als die ersten Anzeichen da waren und man das eben halt sozusagen der Partei, die dafür gesorgt hat, dass der Verein Geld kriegt, als man der das noch angetragen hat, hat es ja auch noch mal mehr als 2 Jahre gedauert, bis es dann soweit war, dass überhaupt was passiert ist. Also Sie sehen, dass die Kontrollmechanismen dann nicht funktionieren. Es sind im Grunde gar keine vorhanden, außer die ganz normale soziale Kontrolle durchs Leben.
Ich vermute jetzt, dass der eine oder andere Hörer, der einem Verein angehört, und auch immer mal sich um Fördermittel bemüht, sich denkt, große Güte, wie ist denn das möglich? Ich muss für unseren Verein, wenn er Fördermittel erhält, grundsätzlich auch einen späteren Verwendungsnachweis erbringen. Das ist in diesem Fall, würden Sie wirklich sagen, nicht der Fall oder jedenfalls nicht unbedingt der Fall?
Nicht unbedingt. Außerdem, ich sag mal, dieser ganze parlamentarische und auch der ganze Behördenbetrieb, der funktioniert doch nach Papieren. Und Papiere zu produzieren ist doch jetzt erstmal nicht so schwer. So, und dann jetzt, ich sag mal, einen bösen Spruch, den ich nicht so in der Allgemeinheit meine, aber wie arbeitet ein deutscher Beamte? Ungern. So, und wenn jetzt alle Papiere vorhanden sind und das nach Papierform super aussieht, dann macht er seinen Haken dran oder seinen Stempel drauf und dann ist das Thema durch.
Insolvenzverfahren gegen den Verein Integrationsarbeit Kronsberg in Hannover und strafrechtliche Ermittlungen gegen die Vereinsgründerin und Geschäftsführerin Hülya Iri, bis vor kurzem noch Mitglied in der SPD und im Stadtrat von Hannover. Darüber habe ich mit dem AfD-Kreisverbandschef und Bundestagsabgeordneten Jörn König gesprochen. Vielen Dank dafür.
Bitteschön.
Stunden hat es gedauert, bis sich im ORF-Stiftungsrat eine Mehrheit für den Medienmanager Clemens Pick als den neuen Generaldirektor des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich gefunden hat. Kaum war die Wahl erledigt, streiten sich die Geister heftig über Prozess und Person. Auch mein Kollege Florian Machel hat sich Gedanken dazu gemacht.
Feuer am Dach steht heute im Pressetext des ORF über das eigene Haus. Tatsächlich haben so manche gewartet, wann denn endlich die weißen Rauchschwaden aufsteigen und der neue Generaldirektor bekannt gegeben wird. Es war ein langer Donnerstag für die Stiftungsräte des ORF und so dramatisch inszeniert wie eine Papstwahl. In einer 15-stündigen Sitzung wurde nach ausführlichen Hearings der Kandidaten der neue ORF-Chef gekürt. Das hört sich doch professionell und engagiert an. Nur, man hätte sich das Theater auch sparen können. Dass Dr. Clemens Pick, bisheriger Geschäftsführer der Presseagentur APA, zum ORF-Generaldirektor befördert wird, hatten sich SPÖ und ÖVP schon vor Wochen hinter verschlossenen Türen ausgemacht. Die Marathonsitzung war somit so unnötig wie das 129-seitige Bewerbungsschreiben des Herrn Pick. In Österreich unterhielt man die Bevölkerung früher mit Geschichten von der Löwinger Bühne. Auch dort wurde ein Bild einer Operettenrepublik vermittelt, das keinen Zweifel übrig ließ, alles eine geschobene Partie. Es gibt welche, die oben sind, und die von unten dürfen dafür bezahlen und sollen aber bitte keine depperten Fragen stellen, gell? Irgendjemand im Hintergrund hielt die Löwinger Bühneninszenierung des Herrn Pick aber für wichtig. Aber dann doch nicht ganz. Das erwähnte elendslange Schreiben dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit von der KI geschrieben worden sein. Dafür präsentierte der bekannte Plagiatsforscher Dr. Weber zahlreiche Anhaltspunkte. Er diagnostizierte eine mutmaßlich maschinell verfasste Aneinanderreihung von Phrasen. Eine davon lautet: Das Publikum wird nicht fragen, welche internen Projekte welche Namen getragen haben. Es wird fragen, ob der ORF in wichtigen Momenten verlässlich war, ob er die Vielfalt des Landes fair gezeigt hat. Zitat Ende. Das ist natürlich eine besondere Chuzpe. Der ORF bildet die Einfalt der Regierung ab, im Speziellen aber die Begehren und Meinungen der jeweils linken Seite, der Sozialisten und der Grünen. Die ÖVP ist irgendwie mitgelitten, darf hin und wieder auch etwas entscheiden und vor allem in den Länderprogrammen lobgehudelt werden. Aber wenn es darauf ankommt, wird sie beinhart attackiert und geschnitten. So war es im ORF der letzten Jahrzehnte. Und so wird es auch mit einem Dr. Clemens Pick weitergehen. Der Vollständigkeit halber, als APA-Geschäftsführer ist man aufgrund der Eigentümerverhältnisse bereits ein hoher ORF-Manager. Hier wird eben der Sessel gewechselt. Die Unabhängigkeit der APA wurde ja speziell in der Corona-Zeit bestens unter Beweis gestellt, die ebenso Herr Clemens Pick zu verantworten hat. Zugelassen war eine Meinung, kritischen Medien zeigt man die Tür. So auch dem Kontrafunk, dem man mit offiziellem Schreiben verwehrt hat, bezahlte Presseaussendungen über das APA-Netzwerk zu verbreiten. Das alles hat natürlich System. Das gewollte Einheitsnarrativ wird geschützt, ganz egal, ob es um Corona, Klima, Gender, den Ukraine-Krieg, Donald Trump oder sonst ein täglich angesagtes Thema geht. Dem in Österreich etablierten System ist sehr wichtig, nur eine Meinung zuzulassen. Mit Pick bleibt alles, wie es ist. Wie solche Hinterzimmergeschäfte funktionieren, wurde im Vorfeld ganze 20 Minuten lang sichtbar. Die einst so mächtige und auflagenstarke Kronenzeitung veröffentlichte in ihrer Online-Ausgabe als Top-Thema einen Artikel zur wackelnden Glaubwürdigkeit des Herrn Pick aufgrund des Verdachts der Verwendung ungekennzeichneter KI-Texte, sowohl in seinen Büchern als auch in der Bewerbung. Nach diesen 20 Minuten verschwand der Artikel ohne jegliche Erklärung von der Seite. Wer da wohl angerufen hat? Herrst, ihr kennt ja nicht unseren Kandidaten anbatzen. Es ist doch schon alles ausgemacht. Das verschwindet jetzt aber schnell, sonst könnt ihr euch die Presseförderung aufzeichnen. Auch das könnte eine Episode der Löwinger Bühne sein. Neben Pick sollen im Vorfeld auch schon einige weitere der 13 hochvergüteten Direktorenposten ausgehandelt worden sein. Für die Bevölkerung gibt es aber ganz weichgespülte Töne. Man wolle die Redaktionen in eine demokratische Mitte rücken und der Kritik begegnen, dass der ORF mit einer bestimmten Schlagseite ausgestattet sei. Wer zwischen den Zeilen liest, erkennt zumindest das Eingeständnis, dass das österreichische Öffentlich-Rechtliche derzeit alles andere als eine neutrale Mitte abbildet, weder journalistisch noch politisch. Wer nach dieser Personalentscheidung an eine Änderung glaubt, freut sich bestimmt auch schon auf das große ORF-Weihnachtsprogramm, diesmal auch mit dem Osterhasen.
Die Wahl des neuen ORF-Generaldirektors Florian Machel kommentierte sie. Thank you. 18:20, das aktuelle Abendjournal im Kontrafunk. Der 18. Mai dieses Jahres fällt auf einen Montag. Es ist ein schöner Frühlingstag, auch in der sächsischen Stadt Görlitz, direkt an der deutsch-polnischen Grenze gelegen. Bis sich eine schreckliche Nachricht verbreitet, ein Gründerzeitgebäude mitten in einer wunderschön sanierten Häuserzeile sei eingestürzt. Später ist von einer Explosion der Gasleitung in dem Haus als Ursache die Rede. Die Rettungskräfte werden Tage später in dem Berg aus Schutt drei Leichen finden, und zwar die von zwei rumänischen Touristinnen, wie es offiziell heißt, und einem deutsch-bulgarischen Mann. Die Ursachensuche weiter im Gange, die Polizei ermittelt. Schnitt 31. Mai. Das ist ein Sonntag, und an diesem Tag kann Oktavian Urso von der CDU die Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt gegen den AfD-Herausforderer Sebastian Wibbel für sich entscheiden. Mit letzterem bin ich jetzt verbunden. Guten Abend nach Görlitz, Herr Wibbel.
Schönen guten Abend, Frau Hasselmann.
Zunächst kurz, wie sieht es denn zur Stunde in der betroffenen James-Moltke-Straße aus?
Ja, wenn man in die James-von-Moltke-Straße geht, dann sieht man dort die Absperrungen, die nach wie vor da sind, weil bei dem eingestürzten Haus handelt es sich ja um einen Tatort. Die Kriminaltechnik ist zugange, die würden Sie wahrscheinlich nicht sehen, sondern Sie schauen auf einen großen Zaun, auf Polizeifahrzeuge, die davor stehen. Und vielleicht sehen Sie auch einen der vielen LKWs, die jetzt das Gebäude Stück für Stück wegfahren.
Das allein ist ja schon schlimm genug, was aber viele Menschen in Görlitz und sicher auch darüber hinaus mittlerweile zusätzlich umtreibt, ist das Timing der Informationspolitik von Staatsanwaltschaft und Polizei. Denn erst vorigen Sonntag, also eine Woche nach der OB-Stichwahl, erfährt die Öffentlichkeit über die MDR-Fernsehsendung Kripo Live erstmalig davon, dass bereits zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft sitzen. Was, Herr Wibbel, macht diesen Fall so pikant?
Ja, Sie haben das gerade eben schon angesprochen. Es gab ja eine Oberbürgermeisterwahl. Es gibt natürlich Leute, die vermuten, dass hier die Informationen ganz gezielt hinter die Wahl geschoben worden sind. Warum? Ja, wir können uns das hier vorstellen. Wenn ich einen tatverdächtigen polnischen Staatsbürger und einen Afghanen habe, die in Görlitz ein Haus gesprengt haben, sei es jetzt absichtlich oder fahrlässig, dann würde das natürlich in der Stadt eine Stimmung erzeugen. Und diese Stimmung ist sicherlich keine Stimmung, die der regierenden CDU und dem CDU-Oberbürgermeister in seinem Wahlkampf zuträglich wären. Und das ist halt eine Vermutung, über die in der Stadt gesprochen wird, dass man deswegen die Öffentlichkeit lange im Unklaren und im Ungewissen gelassen hat. Und das ist aber auch meine Kritik, weil die Menschen machen sich natürlich Sorgen. Sie fragen sich, kann jetzt jede Gasleitung explodieren, meine Gastherme, die ich da benutze? Wenn man aber weiß, dass es doch eher hier um eine Straftat ging, die passiert ist und die Tatverdächtigen nun inhaftiert worden sind, dann würde das die Menschen natürlich auch beruhigen. Und das ist fahrlässig.
Wann sind die denn festgenommen worden? Also man könnte ja sagen, na gut, wenn das nach der OB-Stichwahl passiert ist, dann war das sicherlich die Verkündung eines taufrischen Ermittlungsergebnisses.
Ich kann mich auch nur auf die Presseinformationen beziehen. Ich habe gestern versucht, im Sächsischen Landtag im Zuge der Innenausschusssitzung mit dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt darüber zu sprechen und auch Informationen vom sächsischen Innenminister Armin Schuster zu bekommen. Die Informationen waren aber sehr dürftig. Also während man in der Presse schon lesen konnte, dass drei Tage nach der Tat der erste Tatverdächtige schon inhaftiert worden sei, konnte man sich gestern in der Sitzung noch nicht mal auf ein Datum festlegen. Interessant ist aber, dass die Bild-Zeitung wohl gute Informationen hatte und schon am 21. Mai nachgefragt hat, hat aber keine Informationen bekommen, keine Bestätigung. Und der zweite Tatverdächtige, gegen den jetzt ermittelt wird, der soll am 29. Mai, also zwei Tage vor der Oberbürgermeisterwahl, festgenommen worden sein. Und das Ganze auf Hinweis von Seiten der polnischen Polizei. Denn Buntmetalldiebe, Sie haben es eingangs schon gesagt, leben hier ja an der Grenze und bewegen sich auf beiden Seiten der Grenze gleichermaßen und sind eben auch, wenn sie aktiv im Geschäft sind, in ihrem kriminellen Geschäft, ja, auch auf beiden Seiten der Grenze bekannt.
Und es soll einen Zusammenhang mit Buntmetalldiebstahl gegeben haben. Ja? Wie sicher ist sich die Polizei da?
Nach meinem Kenntnisstand ist das eine von mehreren Ermittlungshypothesen, wobei die uns natürlich nicht mitgeteilt worden sind. Aber jetzt ist die Fantasie der Zuhörer gefragt. Was können Sie sich vorstellen, was man machen könnte, dass ein Haus zum Einsturz kommt? Fahrlässig oder absichtlich? Und das ist auch die Art und Weise, wie die Polizei arbeitet. Sie erstellt Hypothesen und versucht, die dann eben zu bestätigen oder zu widerlegen. Es sei wohl so gewesen, dass der erste Tatverdächtige schon sehr zeitnah nach seiner Inhaftierung ein Geständnis abgelegt hat und dieses Geständnis aber später widerrufen hat. Das macht es dann natürlich der Polizei leichter, zu schauen, haben wir hier entweder Zeugenaussagen, Videoaufnahmen oder andere objektive Beweise, die ja diese Hypothese dann auch stützen, ne? Dass es am Ende des Tages auch zu einer Verurteilung kommt.
Und vielleicht noch ein Satz dazu, um diese Logikkette zu schließen. Also wir stellen uns vor, da sind Leute unterwegs in Häusern, in Kellern, wollen Metall stehlen. Jetzt fehlt noch das Bindeglied hin zu einer Explosion.
Ja, die Frage ist tatsächlich, ja, wieso stürzt ein Haus ein und explodiert? Und das kann natürlich sein, wenn jemand an einer Gasleitung manipuliert, ne, aus verschiedenen Gründen. Ich will jetzt nicht den Verteidiger spielen, aber es sind ja mehrere Möglichkeiten denkbar, ja, warum eine Gasleitung beschädigt wird. Vielleicht ist sie aber auch ganz gezielt gestohlen worden, da es sich um ein Kupferrohr handeln soll. Und die Kupferpreise sind aktuell gestiegen. Und bei 10 Euro pro Kilo erleben wir Buntmetalldiebstähle überall. Jetzt ist es auch so, wenn Tatverdächtige drogenabhängig sind, dann haben sie natürlich auch ein Einnahmeproblem und ein Ausgabeproblem für ihre Drogen. Und da wird natürlich alles gestohlen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und das ist bei uns jetzt auch keine Seltenheit. Also da werden Wasserleitungen gestohlen und auch Stromkabel im laufenden Betrieb entfernt, also auch Starkstromkabel. Ja, dass man hier natürlich auf eine Gasleitung geht, das wäre dann nochmal eine ganz neue Qualität. Wobei ich in den letzten Tagen auch schon gehört habe, dass es in der Vergangenheit auch in Görlitz schon mal einen ähnlichen Fall gegeben haben soll, wo allerdings dann Anwohner rechtzeitig den Gasgeruch wahrgenommen haben und die Leitung repariert werden konnte.
Wie groß ist denn das Problem Buntmetalldiebstahl überhaupt in Görlitz und Umgebung?
Das ist nach wie vor ein großes Problem. Zur Wahrheit gehört auch, dass es in den vergangenen Jahren durchaus besser geworden ist, insbesondere seit Einführung der Grenzkontrollen, die wir als Alternative für Deutschland ja immer gefordert haben. Also es zeigt sich hier wirklich auch ein Rückgang der Zahlen. Aber nach wie vor sind wir bei uns in der Stadt Görlitz im Jahr 2025 von immerhin 3.521 Diebstählen betroffen worden. Also Diebstähle unter erschwerenden Umständen, alles, darunter auch Buntmetalldiebstahl. Und damit liegen wir, wenn man das auf 100.000 Einwohner hochrechnet, immer noch auf dem Doppelten über dem sächsischen Landesschnitt beziehungsweise auch auf dem doppelten Niveau vom Bundesschnitt. Also Sie sehen, das ist nach wie vor ein großes Problem.
Der jetzige und nun auch künftige Oberbürgermeister ihrer 57.000 Einwohnerstadt Görlitz hat bei der Stichwahl am 31. Mai knapp 56% der abgegebenen Stimmen erhalten. Sie als AfD-Kandidat 44,2%. Herr Wippel, glauben Sie, dass das Ergebnis ein anderes gewesen wäre, wenn die Görlitzer vor der Wahl über den Zusammenhang mit Metalldiebstahl und über die Nationalität der mutmaßlichen Täter informiert gewesen wären und nicht erst frühestens am 7. Juni?
Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein anderes Ergebnis gewesen wäre, aber sehen Sie es mir bitte nach, dass ich mir so eine Tat nicht wünschen würde, um damit eine Wahl zu gewinnen, damit eine Stimmung in der Stadt entsteht. Also da hätte ich sehr gerne darauf verzichtet. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass die Leute dann nochmal die Problematik der ja auch kriminellen Ausländer deutlich vor Augen geführt bekommen hätten und den einen oder anderen hätte es dann vielleicht doch dazu bewogen, zur Wahl zu gehen, vielleicht auch anders zu wählen. Das kann schon sein. Aber wir bewegen uns dann natürlich im Bereich der Spekulation. Insgesamt muss man sagen, der Oberbürgermeister, der jetzt gewonnen hat nach 7 Jahren Amtszeit, keinen signifikanten Stimmenzuwachs bekommen im Verhältnis zu 2019. Und das alleine ist schon blamabel genug.
Nun wissen Sie ja aus eigenem beruflichen Erleben als Polizeioberkommissar, dass die Polizei das Ermittlungsorgan der Staatsanwaltschaften ist. Die wiederum sind weisungsgebunden gegenüber den jeweiligen Justizministern. Die müssen nicht, dürfen aber in Ermittlungen bzw. auch in die Informationspolitik von Staatsanwaltschaft und Polizei eingreifen. Herr Wippel, ist das in diesem Fall geschehen?
Das kann ich noch nicht sagen. Die Staatsanwaltschaft und das Justizministerium weisen das weit von sich, da die auch andere Informationswege haben als die Polizei. Nach meinem Kenntnisstand, auch aus der Innenausschusssitzung, soll es wohl so gewesen sein, dass die Staatsanwaltschaft sich mit der Polizei und dann mit dem Innenministerium abgestimmt hat. Und im Innenministerium, da sind die Abläufe so, wenn derart weitreichende Vorfälle sind, dass da direkt eine Meldung bis zum Minister hochgegeben wird. Und da kann man sich natürlich gut vorstellen, dass da die Informationspolitik abgestimmt wurde, dass die Informationspolitik zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei und damit Innenministerium abgestimmt wurde, das bestreitet noch nicht mal die Polizei selber.
Herr Wippel, zum Schluss, wie lautet denn der aktuelle Stand der Ermittlungen, soweit man das wissen kann, in Sachen Hauseinsturz durch Explosion? Vielleicht gerade auch mit Blick auf die Todesopfer, wie gesagt, offiziell beschrieben als rumänische Touristinnen und einen bulgarisch-deutschen Mann.
Das Gebäude gehört der städtischen Wohnungsgesellschaft, der Kommunen heißt das. Und dieses Gebäude wird als Ferienwohnung genutzt, zumindest teilweise. Und da ist es natürlich naheliegend, dass da auch Mieter, Feriengäste, Urlauber oder auch Monteure unterkommen. Warum die Leute jetzt da gewesen sind, das weiß ich tatsächlich nicht. Tatsache ist, dass die Herkunft, also derjenigen und die Identität der Opfer gesichert ist. In welcher Form jetzt der Urlaub da stattgefunden hat oder ob die nebenbei noch andere Sachen gemacht haben, gearbeitet haben, legal oder illegal, das ist alles völlig unbekannt. Spielt aber auch am Ende des Tages für diese Tragödie des Hauseinsturzes natürlich keine Rolle. Und die Angehörigen fragen sich natürlich, was wäre denn gewesen, wenn sie zu dem Zeitpunkt woanders gewesen wären? Hätten sie andere Bekannte gehabt, dann wären sie vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt in dem Haus gewesen. Hätten sie sich ein anderes Reiseziel rausgesucht, wäre das auch nicht passiert. Das sind ganz normale Sachen. Aber damit muss man dann halt leider umgehen und für sich selber eine Antwort finden. Und im Moment ist es so, dass die Angehörigen sich, zumindest soweit ich das weiß, relativ alleingelassen fühlen. Und ihnen steht niemand so richtig zur Seite. Und das ist natürlich auch wieder sehr schade, ne? Der Wahlkampf ist vorbei und der Bürgermeister verschwindet.
Also von der Stadt aus oder auch von der, wie man so sagt, Stadtgesellschaft aus keine Handreichung für die Hinterbliebenen?
Nach meinem Kenntnisstand nicht. Und ich bin mit einer Familie eines Opfers im Kontakt. Und da wurde mir gesagt, dass das Einzige eine Kondolenzkarte gewesen ist und ansonsten nichts. Und Informationen sehr zurückhaltend bis überhaupt gar nicht. Man weiß nichts und wartet jetzt ab.
In der östlichsten Stadt Deutschlands, in der sächsischen Oberlausitz, direkt am Grenzfluss Neiße, geht die Fahndung nach mutmaßlichen Komplizen der Metalldiebe weiter. Sie sollen auf einem Beutezug in einem bewohnten Mehrfamilienhaus am 18. Mai eine Gasleitung zur Explosion gebracht haben, dadurch das Gebäude zum Einsturz und 3 Menschen zu Tode. Über die bemerkenswert getimte Informationspolitik von Polizei und Staatsanwaltschaft sprach ich mit dem Görlitzer Polizeioberkommissar, AfD-Stadtrat und Landtagsabgeordneten Sebastian Wippel. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank, schönen Abend noch. Thank you.
Sie hören Kontrafunk und im Folgenden, wie jeden Freitag an dieser Stelle, Oliver Brendels Abwasch der Woche. Achtung, kann Spuren von Satire enthalten.
Wissen Sie, woran ich gerade verzweifle? An ganz normalen kleinen Alltagsproblemen. Trotz KI und modernster Technologie bekommt man gefühlt alles viel schwerer gelöst. Egal, wo du anrufst, du sprichst nie mehr mit einem Menschen. Du musst dich immer durch ein umfangreiches Menü klicken und wirst dann am Ende von dem Satz ausgebremst. Und jetzt geben Sie bitte Ihre 16-stellige Identifikationsnummer und Ihren selbstgewählten PIN ein. Du hast weder das eine noch das andere. Und wenn du Glück hast und die magischen Nummern irgendwo findest, bist du entweder schon längst aus der Leitung gefallen oder der nicht muttersprachliche Mitarbeiter kann dir nicht helfen. Wenn man auf Social Media sein Geld verdient, so wie ich, hast du immer Panik, irgendein Problem mit deinen Kanälen zu bekommen. Weil du hast keinerlei Chance, irgendwas zu klären. Keine Ahnung, ob bei YouTube, Instagram und Co. überhaupt noch Menschen arbeiten, aber sie tun wirklich alles, um sich hinter Richtlinien zu verstecken, die umfangreicher sind als der Duden und hinter KI-Schleifen, die dich dermaßen entnerven, dass du in den meisten Fällen einfach aufgibst. Du musst so viel Lebenszeit damit verbringen, dich mit Technologien rumzuschlagen, die dein Leben doch eigentlich leichter machen sollen. Und jetzt werden viele sagen, dass ich klinge wie ein alter weißer Mann. Aber erstens bin ich das und zweitens möchte ich den zugekifften 18-Jährigen sehen, der eine perfekt organisierte Passwortbibliothek hat. Die meisten werden ja schon daran scheitern, dass dicker und alter als Passwort nicht mehr akzeptiert werden, wenn kein Sonderzeichen angehängt wird. Und finde mal ein Sonderzeichen, wenn du schon morgens mit grünen Afghanen aufstehst. Oder wie die Haschsorten heute heißen. In der Hinsicht bin ich wirklich ein sehr alter weißer Mann und muss mich an meinem Wissen aus den 90ern orientieren. Und auch das war damals einfacher, schätze ich. Du hast einfach den müffelnden Dreadlocks-Dieter, der heute wegen kultureller Aneignung im Visier des Verfassungsschutzes wäre, 10 Mark gegeben und hattest deine Abendration. Heute muss man sicher auch erstmal seine 23-stellige Kiffer-PIN finden, um an seinen Feierabend-Joint zu kommen. Keine schöne neue Welt. Apropos keine schöne neue Welt. Der AfD-Abgeordnete Markus Frohnmeier möchte seine Rede im Bundestag halten und erhält schon nach 20 Sekunden von der CSU-Vizepräsidentin des Bundestages eine Ermahnung. Da hatte er noch nicht mal richtig mit der Einleitung begonnen. Wohin soll das noch führen? Werden Abgeordnete der AfD bald schon auf dem Weg zum Rednerpult ermahnt? Automatisch nach dem Aufwachen per Morning Call? Die AfD wird systematisch von allen ihr zustehenden Ämtern, wie zum Beispiel das des Vizepräsidenten des Bundestages, ferngehalten und von denen, die diese Ämter innehaben, dann maßlos schikaniert. Nur wenn man das dermaßen offensichtlich und vor laufenden Kameras macht, darf man sich nicht wundern, dass sich inzwischen selbst schon Kleinkinder verblüfft die Augen reiben und ihre Eltern fragen, wer ist diese böse Frau und was hat der Mann denn getan? Olaf Scholz wollte einst die Lufthoheit über die Kinderbetten erringen. Ich befürchte, die gehört inzwischen der AfD. Denn gerade Kinder haben doch ein starkes Gerechtigkeitsgefühl und ein Gefühl für dumm dreiste Schikane. Aber hoffentlich kann sich das eine oder andere Kind hierzulande noch an der Fußball-Weltmeisterschaft erfreuen, die gestern angepfiffen wurde, ohne sich überhaupt Gedanken darüber machen zu müssen, in welchen Ländern die WM stattfindet und wer dieser schlimme Donald Trump ist. Ja, die WM hat begonnen. Und diesmal ist es so gut wie unmöglich, dass wir in der Vorrunde scheitern. Denn wenn von 48 Mannschaften ganze 32 in die K.O.-Runde einziehen und man Curaçao in der Gruppe hat, müsste man schon Lars Klingbeil ins Tor rollen, um unser inzwischen obligatorisches Ausscheiden in den Gruppenspielen sicherzustellen. Aber wen interessiert das noch wirklich? Vor 20 Jahren bei der WM in Deutschland verbrachten wir einen Traumsommer, ohne über Rekordhitze zu diskutieren. Das ganze Land war ein Fahnenmeer, ohne dass Polizisten Fahnen konfisziert haben und selbst Linksgrüne haben noch die Nationalhymne mitgesungen. Also, so munkelt man. Und heute? Gerade mal 20 Jahre später? Wir haben uns als Land und Gesellschaft verloren. Wir reiben uns auf in Diskussionen über Klimawandel, Geschlechterirrsinn und wann wir wieder kriegstüchtig sein wollen. Früher hieß es, wer spielt eigentlich links außen? Heute heißt es, hast du schon die Petition unterschrieben, dass Habe Kerkeling Bundespräsident werden soll? Es ist einfach zum Verrücktwerden. Während in Buenos Aires, Rio de Janeiro und Madrid fröhlich gefeiert wird, versammeln sich hierzulande auf beiden Seiten der Brandmauer die Fußballfans und beäugen sich misstrauisch. Wer wedelt zuerst mit einer Deutschlandfahne, wer singt die Nationalhymne mit? Sollten wir tatsächlich ins Endspiel kommen, was sich der linksgrüne Anteil unserer Gesellschaft nicht einmal wünschen wird, werden wir vor dem Finale sicher Artikel lesen, wie man politisch korrekt einen Sieg bejubeln darf und dass man hofft, dass unsere Spieler den Titelgewinn nutzen, um Kritik an der amerikanischen Politik zu üben. Ja, wahrscheinlich würden auf Intendantengehalt sogar Dunja Hayali und Elmar, es ist nie etwas richtig gewesen, das Endspiel kommentieren. Einfach um sicherzustellen, dass keine unnötige Begeisterung aufkommt. Und zu schlechter Letzt, haben Sie auch Sorge, ein rechter Agitator zu sein? Das ist man aktuell sehr schnell. Sobald ein Migrant irgendwo auf der Welt ein brutales Verbrechen verübt, wie gerade zum Beispiel in Belfast, motiviert das unsere Bullshit-Medien nicht etwa erstmal zu Mitgefühl für das Opfer oder startet eine Diskussion über die jeweilige Flüchtlingspolitik? Nein, die Berichte enthalten gerne den Satz, rechte Agitatoren schlachten dieses Verbrechen politisch aus. Und sie merken nicht einmal, wie unpassend das Wort Schlachten in diesem Zusammenhang ist. Es gibt keine Porträts über das Opfer, es werden keine Angehörigen oder Freunde befragt, was der oder die Geschädigte für ein Mensch gewesen ist. Nein, der Fokus wird hysterisch sofort darauf gerichtet, dass jeder, der jetzt Mitgefühl zeigt, rechts ist. Aber wie verkommen und menschenverachtend muss man sein, wenn man inzwischen schon Mitgefühl framet? Und man darf sich nicht wundern, dass immer mehr Menschen dieses Framing durchschauen und lieber rechts als mitleidlos sind. Und auch wenn es verwirrend klingt, aber ist es nicht eher so, dass linke Agitatoren Verbrechen von Migranten politisch dazu nutzen, um gegen rechte Politik zu hetzen? Womit wir wieder beim endlosen Dauerthema wären. Vielleicht sollten wir alle wieder weniger links oder rechts sein, weniger politisch und einfach wieder viel mehr Mensch. In diesem Sinne, Ihr Oliver Brendel unter der Medienfuzzi auf YouTube.
Wir nähern uns den Nachrichten. Höchste Zeit für das heutige 1820-Team, sich von Ihnen zu verabschieden. Dank an Katharina Schmiedler in der Redaktion und Andreas Horn als dem technischen Sendegestalter. Übrigens, wenn Sie uns auch persönlich kennenlernen und dazu noch viele bekannte Kontrafunkstimmen der Vernunft unmittelbar erleben wollen, habe ich einen Tipp. Unser kleiner, feiner und vor allem durch Spenden unserer Hörer finanzierte Sender feiert seinen 4. Geburtstag. Sie werden davon gehört haben und das ausdrücklich am liebsten mit Ihnen. Und zwar am 20. Juni, was ein Samstag ist, im Kongresszentrum Würzburg. Einlass ab 16 Uhr. ab 18 Uhr bis 22 Uhr etwa Bühne frei für den Chor Anima Libera aus Weimar unter Leitung von Gunter Frank, Arzt und Redaktionsmitglied von Mensch und Medizin. Sie hören einen Vortrag vom Würzburger Professor Peter Höres zu Realität der Meinungsfreiheit, gefolgt von einem Vortrag durch den Wiener Psychiater und Co-Moderator unserer Sendung Die Sinnsucher, Professor Ralf Bonelli. Er erklärt, warum wir den Verstand verloren haben. Kontrafunk-Gründer und CEO Burkhard Müller-Ulrich wird seine Sonntagsrunde auf großer Bühne aufzeichnen. Seine Gäste Gloria von Thron und Taxis, Markus Krall und die Musikerin Julia Neigel, die den Abend dann auch noch musikalisch abrunden wird. Also, das sollte Sie überzeugen. Feiern Sie mit uns für Ihre Kontrafunk. Sichern Sie sich dafür vorab im Internet die nötigen Eintrittskarten. Am 20. selbst gibt es keine Abendkasse. Das soll ich Ihnen unbedingt vom Chef noch ausrichten. Und damit ein gutes Wochenende Ihnen. Auf Wiederhören, sagt Silke Hasselmann. Empfehlen Sie uns gern weiter.